Liebe Glaubensgeschwister, liebe Gäste, lieben jungen Leute und herzlich willkommen auch an alle, die ihr den Gottesdienst jetzt digital verfolgt. Vielleicht kennt ihr das. Ihr sucht eine Geschichte in der Bibel, im Neuen Testament, ein Gleichnis oder eine besondere Begebenheit mit Jesus. Und ihr wisst nicht, in welchen der vier Evangelien diese Geschichte zu finden ist. In einer der vier Evangelien. Und ich habe da eine Lösung. Sucht eine Geschichte, die in allen vier Evangelien vorkommt. Dann werdet ihr schnell fündig. Oder ihr sucht nach eurer Handkonkordanz und dann werdet ihr auch schnell die Geschichte entdecken. Nach meiner Recherche aber gibt es nur wenige Begebenheiten, die in all vier Evangelien überhaupt verzeichnet ist. Aber eine davon möchte ich mit euch heute Morgen näher betrachten. Es ist eine Begebenheit, von der Jesus sagt, dass man sie überall erzählen wird, wo man das Evangelium predigt. Und vielleicht hat der eine oder andere vielleicht schon eine Idee, wohin die Reise geht. Ich möchte euch einladen, schon mal so ganz langsam Johannes Kapitel 12 aufzuschlagen. Johannes 12 berichtet von einem Festessen. Es war die Zeit vor dem Passafest. Und es war eine Zeit der Begeisterung für Jesus. Und diesem Fest ging voraus, dass etwas Sensationelles passiert ist. Nicht weit von Jerusalem entfernt. Und seitdem das passiert ist, liefen noch mehr Menschen Jesus nach, weil Jesus noch mehr Zeichen und Wunder tat. Und auch die vielen Geschichten, die man sich von Jesus erzählte, beeindruckte die Menschen sehr. Es waren nur wenige Tage her, da konnte man Zeuge sein, wie Jesus einen Menschen aus dem Grab geholt hatte. Jesus rief zu dem toten Lazarus. Und wir kennen die Geschichte und wissen, dass Lazarus bereits 4 Tage tot war. Und Lazarus war schon sowas von tot, dass man den Stein, der ja das Grab bedeckte, nicht sofort beiseite rollen wollte. Die Angehörigen kamen zu Jesus und sagten ihm: Jesus, denk dran, er stinkt schon. Aber Jesus rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und sogleich hörte man die Geräusche, wie jemand, der anfängt, sich von seinen Leichentüchern befreien zu wollen. Das war schon spektakulär. Das war, ja, man kann sagen, einzigartig. Und nicht wenige Leute waren live dabei. Und diejenigen, die nicht live dabei waren, die nicht dabei sein konnten, ließen sich von den anderen ausführlich berichten. Aber jetzt gab es dieses Fest vor dem großen Passafest. Johannes 12. Ich lese zunächst die ersten beiden Verse. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Interessant finde ich zunächst, dass Johannes uns nicht sagt, wer dieses Fest ausgerichtet hat. Offensichtlich war es ihm nicht wichtig. Aber Paralleltexte geben uns dazu Informationen. Später. Johannes war es aber wichtig, sofort zu sagen, dass Martha dort war. Also die leibliche Schwester von Lazarus. Und Lazarus selbst zählte auch zu den geladenen Gästen. Und im nächsten Vers, im Vers 3, wird dann auch Maria erwähnt, die dritte der 3 Geschwister. Und Und stellt euch jetzt bitte einmal vor, und jetzt ist ganz bewusst eure Fantasie gefragt. Da ist ein großer Raum. Da sitzen viele Leute. Einige stehen vielleicht auch irgendwo in den Ecken. Und da werden reichlich Speisen aufgefahren. Können wir uns sicherlich gut vorstellen. Und am Anfang fällt so niemandem richtig auf, dass Maria sich da ein wenig hereinschleicht. Denn jeder ist in seinem Gespräch vertieft. Und Maria will auf gar keinen Fall auffallen. Und so begibt sie sich ganz vorsichtig, still und heimlich zu Jesu Füßen und fängt an, Jesus die Füße zu salben. Und es dauert nur wenige Sekunden und wie aus dem Nichts steigt den Leuten ein edler Geruch in die Nase. Ein Geruch, von dem man ableiten konnte, dass dieses Wässerchen nicht nur edel ist, sondern auch sehr teuer. Dieser Geruch war so besonders, der war so durchdringend, dass die vielen Gespräche schnell verstummten. Plötzlich haben sich alle Augen auf diese Szene gerichtet. Und jetzt stellt euch bitte weiter vor, ihr wäret mit auf dem Fest. Und zwar als geladener Gast. Und ihr würdet nicht irgendwo in der Ecke stehen, sondern direkt am Geschehen. Was hättet ihr in dieser Situation gedacht, als Maria anfängt, Jesus die Füße zu salben, ohne zu wissen, wie Jesus kurz darauf reagiert? Wäret ihr verwirrt? Wäret ihr stark irritiert? Ihr seht eine Frau, die ihr langes schwarzes Haar nimmt, um damit Jesu Füße zu trocknen. Was hättet ihr in diesem Moment gedacht? Johannes geht auf diese Situation nicht näher ein. Er lässt sie einfach so stehen. Doch plötzlich tut sich ein Nebenschauplatz auf. Judas verschafft sich Gehör. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, nach Vers 4, der ihn hiernach verriet. Judas witterte plötzlich für sich eine Chance, sich vor allen Festgästen profilieren zu können. Warum? In Vers 5 ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Ihr Lieben, hier haben wir wirklich einen Menschen mit sehr feinen und edlen Motiven vor uns, oder? Judas fließt doch geradezu über vor Selbstlosigkeit. 300 Silberstücke für Bedürftige. Aber wie viel Geld war das eigentlich damals? Nun so umgerechnet auf die heutige Zeit, auf unsere Gegebenheiten, da kann man sagen, das war nach unserer Vorstellung heute so ganz grob der Jahreslohn eines ungelernten Arbeiters. Der Jahreslohn eines Arbeiters, 300 Silbergroschen, verteilt an die Armen. Das wäre eine mächtige, gute Aktion gewesen. Ich weiß nicht, wie viel Geld Maria damals besaß, aber ich gehe davon aus, dass sie schon sehr tief in ihren Sparstrumpf greifen musste, um dieses Salböl bezahlen zu können. Als Judas seine herausfordernde Frage gestellt hatte, hätte man nicht, war in seiner Stimme sicherlich ein deutlicher Ton der Entrüstung zu hören. Und ich schätze mal auch, dass in seinen Augen auch einige Dollarzeichen zu sehen waren. Johannes lässt uns diesbezüglich nicht im Dunkeln. Vers 6, das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Judas war ein Dieb und er war zugleich auch der Schatzmeister der Jüngertruppe. Keine gute Kombination. Um nicht zu sagen, eine ziemlich schlechte Kombination. Judas wäre es am liebsten gewesen, er hätte das ganze Geld erhalten und, so wie er sagt, dann wohl den Armen verteilt. Und ich denke, dass er sich selbst zu den Ärmsten der Armen gezählt hätte. In den Versen 4, 5 und 6 geht es nur um Judas. Aber jetzt ergreift Jesus das Wort. Und Jesus ergreift Partei für Maria. Ihr Lieben, wir kennen die Geschichte. Hätte sie auch anders verlaufen können? Zum Beispiel so: Gute Frau, was machst du hier eigentlich auf diesem Fest? Und auf diesem Fest mir die Füße zu salben, hier vor allen Leuten? Dir scheint nicht bewusst zu sein, in welch eine prekäre Situation du mich da bringst. Das ist mir doch jetzt schon ein wenig peinlich. So oder so ähnlich hätte Jesus reagieren können. Also wäre ich in dieser Situation gewesen, ich hätte mich, um es ganz vorsichtig zu sagen, absolut nicht wohlgefühlt. Aber Jesus reagierte ganz anders und er sagte deutlich und ziemlich gerade raus in Vers 7, lass sie in Frieden. Ausrufungszeichen steht bei mir in der Bibel. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Aber ist diese Aussage nicht interessant? Jesus ist der Herr des Lebens. Jesus hat eine Woche zuvor mit der Auferweckung des Lazarus klargestellt, dass er der Überwinder des Todes ist. Und jetzt spricht er plötzlich von seinem eigenen Begräbnis. Ich denke, alle Anwesenden waren völlig überrascht. Aber andererseits hat Jesus zu jener Zeit ja immer wieder davon gesprochen, dass er sterben werde und am dritten Tage wieder auferstehen wird. Aber wir wissen, so aus der Rückschau heraus, dass die Jünger Jesu diesen Gedanken völlig verdrängt haben, komplett ausgeblendet haben, weil das passte einfach nicht in ihr damaliges Weltbild. Eine aber hat genau zugehört und das war Maria. Sie hat die Aussagen Jesu nicht verdrängt. Maria hat Jesus ernst genommen. Sie glaubte daran, dass Jesus bald sterben werde. Und genau dieser Gedanke hat ihr wehgetan. Denn sie liebte Jesus aufrichtig. Jesus sagte, Arme habt ihr alle Zeit bei euch, aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Johannes berichtet uns, dass viele Leute Jesus hinterhergezogen sind, aber nicht nur wegen ihm allein, sondern auch, um den auferstandenen Lazarus zu sehen. Doch die sogenannten Heiligen, die Oberfrommen, die geistliche Elite plante, neben Jesus jetzt auch Lazarus umzubringen. Denn um seinetwillen gingen viele dorthin und glaubten an Jesus. Ihr Lieben, ist das nicht grotesk? Da weckt Jesus seinen Freund auf. In der ganzen Gegend wird von nichts anderem geredet und die Geistlichkeit hält das für eine schlaue Idee, ihn wieder zu den Toten zu schicken. Und selbst wenn es so gekommen wäre, hätten sie doch mit rechnen müssen, dass Jesus ihn wieder erneut zum Leben erweckt. Maria hatte verstanden, dass Jesu Leben bald zu Ende gehen würde. Und dieses Wissen tat ihr nicht nur in der Seele weh, es war für sie geradezu unerträglich. Und deshalb begab sie sich zu Jesu Füßen, hautnah, und weinte. Und Judas, er sah in der Tat Marias eigentlich nur eine bodenlose Verschwendung von wertvollen Ressourcen. Und er rückte Maria auch damit auch gleichzeitig ein zwielichtiges Licht. Wer weiß, vielleicht gibt es da ja noch irgendetwas im Hintergrund, von dem niemand etwas weiß. Etwas Verborgenes. Warum sonst sollte Maria so viel Geld in die Hand nehmen, ein so teures Duftöl kaufen und sich an den Füßen Jesu zu schaffen machen? Bei dem einen oder anderen mag vielleicht sofort die Fantasie anspringen. Doch Jesus lässt die Situation so geschehen. Denn er erkannte Marias edle Beweggründe. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt in das Markus-Evangelium schauen. Markus, Kapitel 14. Markus 14, Vers 3. Und als er, also Jesus, in Bethanien war, im Hause Simon des Aussätzigen und saß zu Tisch. Nur bis dahin. Verwirrt uns diese Aussage ein wenig? Das braucht sie nicht. Wenn sich jemand in das Haus des Simon begibt, dann bedeutet das, dass Simon diesen Aussatz einmal hatte, aber jetzt davon frei ist. Ein Fest in einem Haus eines Aussätzigen durchzuführen, war absolut undenkbar. Und bei einem Juden erst recht. Als Jesus und seine Jünger und Lazarus zu dem Fest von Simon kamen, war Simon nicht mehr aussätzig. Also Simon, der Aussätzige, kann also nur noch ein Beiname von ihm gewesen sein. Und jetzt können wir uns an dieser Stelle einmal überlegen, wer wohl Simon von seinem Aussatz geheilt hat. Was meint ihr? Ihr habt das Raunen gehört. Das war Jesus, natürlich. Das war Jesus. Jesus hat nicht nur Lazarus vom Tod zum Leben zurückgeholt, sondern auch Simon von seiner todbringenden Krankheit befreit. So sagt es uns Ellen White. Und weil Jesus Simon von seinem Aussatz befreit hat, hat Simon so bei sich gedacht, als Dank dafür zu Ehren Jesu ein Fest auszurichten. Das war die Situation. Und dann wird uns im Markus-Evangelium vom Prinzip das Gleiche mitgeteilt, was wir von Johannes schon gesehen haben. Allerdings mit einer Ergänzung. Vers 9. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Wie schon erwähnt, alle vier Evangelien berichten von dieser Begebenheit. In Vers 10 und Vers 11 wird uns dann auch mitgeteilt, dass Judas sich den Hohenpriestern anbietet, Jesus zu verraten. Und wir wissen, so kam es dann auch. Wenn einem schon der Jahresgehalt eines Arbeiters von 300 Silberstücken durch die Lappen geht, dann muss man sich eben mit 30 Silberstücke begnügen. Wenden wir uns nun bitte dem Lukas-Evangelium zu. In Lukas erfahren wir noch weitere Details. Schlag bitte Lukas Kapitel 7 auf, Vers 36. Lukas Kapitel 7, Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. An dieser Stelle erst wird klar, wer Simon überhaupt war. Nämlich vom Beruf ein Pharisäer. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass der Pharisäer Simon durch seine Heilungserfahrung ein wesentlich tieferes Verständnis davon erhalten hat, was rein und unrein bedeutet. Er war unrein gewesen. Er war aussätzig gewesen. Er war unrein gewesen und zwar in der übelsten Form. Für einen frommen Pharisäer unrein zu sein, war eine Vollkatastrophe. Wenden wir uns dem Lukas-Evangelium zu. Jesus war im Hause des Simon. Und herein kommt wer? Nach Vers 37, dort steht eine Sünderin. Der Begriff ist an dieser Stelle neu. In den anderen Evangelien finden wir das so nicht. Nun können wir sagen, na und? Sünder sind wir doch alle, oder? Das stimmt leider. Aber wenn das in der Bibel so gesagt wird, dann ist damit gemeint, dass sie eine Prostituierte war. Lasst bitte noch einmal vor diesem neuen Hintergrund eure Fantasie spielen. Ihr würdet anstelle von Jesus dort sitzen. Eine Frau, eine Prostituierte, schleicht sich an euch heran. Und ihr kennt sie. Sie hat lange schwarze Haare, sie weint, sie küsst eure Füße und mit ihren Haaren trocknet sie auch noch eure Füße. Und diese Szene zieht sich über Minuten hin. Was sagt da so eure Gefühlswelt zu euch? Werden wir in der Bibel nicht aufgefordert, jeglichen bösen Schein zu meiden? Was sollen die Leute von mir denken? Und in dieser Situation kann man sich eine ganze Menge denken. Vers 39. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Ihr Lieben, so denkt ein Vollblut-Pharisäer. Jesus hat mich von meinem Aussatz befreit. Er hat mich ganz rein gemacht. Alles wunderbar. Und jetzt? Jetzt macht er sich selber unrein. Das geht absolut nicht zusammen. Wenn dieser Jesus wirklich ein Prophet wäre oder sogar noch mehr, dann müsste er eigentlich wissen, was für eine Frau ihn da gerade angefasst hat. Sie ist eine Prostituierte. Sie ist unrein und zwar durch und durch. Wenn wir diese Situation im Leben Jesu oder der Sieg der Liebe nachlesen, dann steht dort, warum Simon der Pharisäer genau wusste, dass Maria der Prostitution nachging. Die Antwort ist, Simon war derjenige, der sie in dieses Milieu geführt hat. Simon war derjenige, der in dieses Milieu geführt hat. Hören wir folgendes Zitat. Simon hatte die Frau, die er jetzt verachtete, selbst zur Sünde verleitet und ihr großes Unrecht zugefügt. Zitat Ende. Unglaublich, aber wahr. Der fromme Pharisäer hatte Maria zur Prostituierten werden lassen. Ich denke, wir merken, dass diese Geschichte immer mehr an Tiefe gewinnt. Und eins dürfte uns an dieser Stelle vielleicht auch klar werden, nicht Jesus hatte ein Problem mit dieser etwas verfänglichen Situation, sondern der Gastgeber, Simon. Jesus blickte Simon in die Augen und sagte Simon, ich muss dir etwas sagen. Und wir können davon ausgehen, dass Jesus nur zu Simon gesprochen hat und dass die anderen anwesenden Gäste dieses Gespräch nicht mitbekommen haben, denn Jesus war ja der Ehrengast und der Ehrengast saß immer ganz dicht beim Gastgeber. Sie konnten sich also ungestört unterhalten. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Vers 41 bis 43. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte es erst beiden. Wer von ihnen wird ihm am besten lieben, am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt, bis dahin erstmal. Simon wurde in dieser kleinen Privatunterhaltung klar, die ja bis einschließlich Vers 47 geht, wer diese beiden Schuldner sind. Und zwar Maria und er selbst. Und ihm wird auch klar, dass Maria an dieser Stelle besser wegkommt als er. Denn sie liebte Jesus von ganzem Herzen. Er aber war nur dankbar. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Simon wurde darüber hinaus auch noch klar, Jesus hat mich komplett durchschaut. Er weiß, was ich denke. Er weiß auch, wie ich denke. Und er weiß auch, dass ich gerade schlecht von ihm gedacht habe. Und es steht auch zu befürchten, dass er weiß, dass ich Maria zur Prostitution gebracht habe. Ich bin ein elender Schauspieler und Heuchler. Und Jesus hätte allen Grund, sich darüber öffentlich aufzuregen. Ihr Lieben, ich könnte mir vorstellen, dass Simon sich in diesem Moment gewünscht hätte, die Erde würde sich unter ihm auftun und ihn erstmal für eine lange Zeit verschwinden lassen. Obwohl Jesus ihn nicht öffentlich bloßgestellt hat. Stattdessen gab Jesus dem Simon in diesem kleinen Gleichnis, in diesem Bericht, eine außergewöhnlich gute Gelegenheit, sich Jesus gegenüber völlig neu zu positionieren. Und nun wandte sich Jesus Maria zu und sagte, offensichtlich laut und damit für alle hörbar, Vers 48, dir sind deine Sünden vergeben. Und schon fangen die Gäste wieder an, über Jesus zu tuscheln. Jesus beeindruckte das überhaupt nicht. Im Gegenteil, er fügte noch einen ziemlich wichtigen Satz hinzu. Dein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin in Frieden. Es scheint so, als wäre die Begebenheit an dieser Stelle zu Ende. Das stimmt einerseits, andererseits aber auch nicht. Lesen wir in Kapitel 8, die Verse 1 und 2. Und es begab sich danach, dass er durch die Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm. Dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren. Interessant. Maria war als Nachfolgerin Jesu, man würde heute modern sagen, ganz weit vorn, weil sie ihm ihr Leben verdankte. Sie war von Dämonen besessen, sie hatte praktisch die Hölle durchlebt und auch davon hatte Jesus sie befreit. Maria liebte Jesus absolut rein und selbstlos. Zweifellos, ihr Sündenkleid war blutrot, aber Jesus hatte es schneeweiß gemacht. Der Pharisäer Simon war davon noch ziemlich weit entfernt. Doch Ellen White schreibt, dass Jesu Ermahnung, und ich füge hinzu, in dieser kleinen Geschichte, ganz vorsichtig verpackt, viel in ihm bewirkt hat. Zitat, er erkannte die Größe seiner Schuld gegenüber dem Herrn. Sein Hochmut war nun gebrochen. Er bereute sein Unrecht und der stolze, eigenwillige Pharisäer wurde ein bescheidener, sich selbst aufopfernder Jünger Jesu. Ein tolles Happy End, finde ich. Zum Schluss, ihr Lieben, 2 Überlegungen. So für uns als Lernende, als Schüler Jesu. Erstens, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn wir eine seltsame, eine merkwürdige Situation erleben, die sich nicht so einfach einordnen lässt, wohin die Reise geht, wo wir nicht genau einschätzen können, ob wir die Situation gut finden sollen oder nicht, kann es sein, dass wir nach kurzem Überlegen uns schneller dafür entscheiden, dem anderen eher ein schlechtes Motiv zu unterstellen als ein gutes Motiv? Reinhard, warum gehst du nicht zuerst von guten Absichten aus? Warum gleich so kritisch? Warum so negativ? Warum kannst du nicht erst einmal das Positive herausfiltern, so ganz, ganz ohne Hintergedanken? Vielleicht solltest du dir eine neue Brille zulegen. Also nicht so vom Optiker. Und sie muss auch nicht rosa-rot sein, aber doch positiv eingefärbt. Hier sehe ich bei mir noch deutliches Wachstumspotenzial. Und die zweite und letzte Überlegung, die ich aus diesem Bericht gezogen habe, ist verbunden mit der Frage, bist du, bin ich wie Simon, nur sehr dankbar oder liebe ich schon? Sind wir Jesus nur sehr dankbar oder lieben wir ihn wirklich vom ganzen Herzen? Simon, der Pharisäer, war Jesus dankbar. Und zwar sehr dankbar darüber, dass er von dieser tödlichen Krankheit restlos befreit wurde. Und aus dieser Dankbarkeit heraus organisierte er auch dieses Fest. Aber an dieser Stelle war es dann für Simon auch schon gut. Maria, auch sie war todkrank in geistlicher Hinsicht. Auch sie war Jesus dankbar, sogar sehr dankbar, dass sie durch ihn 7 Dämonen losgeworden ist. Doch sie hat sich im wahrsten Sinne des Wortes mit Haut und Haaren zu Jesu Füßen begeben, ihn von Herzen geliebt und das auch öffentlich gemacht. Bist du, bin ich nur sehr dankbar, dass Jesus für mich gestorben ist? Oder lieben wir ihn dafür? Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was wir sind und haben? Über diese Frage kann man keine Predigt schreiben, denn sie muss von jedem Einzelnen tief im Herzen beantwortet werden. Hast du bereits eine Antwort dazu gefunden? Unabhängig, wie sie ausfällt, unser geistlicher Weg, dein Weg und mein Weg, sollte täglich zu den Füßen Jesu gehen. Denn dort ist der Platz, an dem sich unsere Liebe ihm gegenüber zeigt. Amen.